Vor sich sehen Sie das Lehrmodell einer Schwangeren aus Elfenbein von Stefan Zick aus dem späten 17. Jahrhundert. Bei den Recherchen zu diesem Exponat stießen wir auf die in der Fachwelt kontrovers diskutierte Frage, wozu diese Elfenbeinschnitzerei verwendet wurde. Entweder handelte es sich um ein Lehrmodell für angehende Ärzte und Hebammen oder um eine Art Spielzeug für Erwachsene. Um mehr Licht ins Dunkel zu bringen, reisten wir am 25. April 2014 nach Ingolstadt, um Frau Prof. Dr. Marion Maria Rüsinger, Direktorin des Deutschen Medizinhistorischen Museums und Expertin auf dem Gebiet der anatomischen Forschung, zu dieser kleinen Schnitzerei zu befragen.
Welche Bedeutung hat es denn, dass die Figur dieser Schwangeren auf einem, ja, niedrigen Sockel liegt? Und inwieweit hängt das mit dem Vanitas-Gedanken der Entstehungszeit zusammen?
Dieser Sockel erinnert an eine Grablegung, erinnert vielleicht auch an Darstellungen der Grablegung Christi, womit man schon eine Verbindung zum religiösen Kontext hätte. Und natürlich ist die Darstellung eines Leichnams immer im Rahmen der Vanitas-Allegorie zu denken. Bedenke, Mensch, dass du sterblich bist, nutze den Tag, lebe gottgefällig.
Während der Recherche zu diesen Objekten, diesen Elfenbeinschnitzereien, ist uns aufgefallen, dass selbst in Fachkreisen umstritten ist, welche Funktion diese Schnitzereien nun wirklich hatten. Auf der einen Seite das Lehrmodell für angehende Hebammen oder Ärzte und auf der anderen Seite das Spielzeug für die Oberschicht der damaligen Zeit. Wozu war so eine Schnitzerei nun gedacht?
Die ursprüngliche Verwendung dieser kleinen Elfenbeinfiguren ist tatsächlich nicht ganz klar. Man könnte sich vorstellen, dass man damit Hebammen ausgebildet hat, aber die Hebammenausbildung lag damals noch in der Hand von Hebammen selbst. Es gab noch keine Ausbildung durch Ärzte oder an Universitäten und in dem Zusammenhang ist es extrem unwahrscheinlich, dass solche Figuren ins Spiel kamen. Die Ausbildung von Ärzten fand an Universitäten statt. Dort konnte man sich durchaus auch aufwendige Lehrmodelle leisten, aber sie mussten gut sein, informativ sein. Und dieses Modell ist nicht informativ, auch nicht für die damalige Zeit. Die Anatomie war schon viel weiter. Man unterrichtete mit Kupferstichen, mit Präparaten und natürlich mit der anatomischen Sektion selber. Man las also im Buch des Lebens im menschlichen Leichnam. Schon besser vorstellbar ist tatsächlich für mich zumindest die Verwendung als etwas flapsig formuliert Spielzeug für vornehme Herren, dass man im Rahmen einer privaten Sammlung eine solche Figur besaß, sich vielleicht, wenn man Besucher hatte, sich dann mit dieser Figur amüsierte, sie abdeckelte und wenn man sich diese Situation vorstellt, ein paar wohlhabende Herren deckeln eine kleine, nackte, weibliche Elfenbeinfigur ab. Das hat durchaus etwas Bekanntes, was ganz gut in die damalige Zeit passt.
Aus Ihrer Argumentation geht jetzt schon hervor, dass sich an dieser Elfenbeinschnitzerei anatomische Fehler finden lassen. Könnten Sie darauf nochmal näher eingehen?
Diese Anatomie des Brustkorbs und des Bauchraumes, die man hier sieht, ist extrem reduziert. Man kann die Fehler gar nicht einzeln aufzählen, aber man sieht auf den ersten Blick, dass sich hier viel Luft befindet. Das gibt es im Original nicht. Man sieht bei den Lungenflügeln zum Beispiel, dass beide Lungenflügel eine Kerbe aufweisen. Das stimmt auch nicht. Der rechte Lungenflügel hat in Wirklichkeit zwei Kerben, hat drei Lappen. Man sieht, dass das Herz ganz zentral liegt. Das ist so nicht richtig. Das Herz liegt natürlich nach links versetzt, mehr basal. Und ich könnte noch viele solche Details aufführen. Es ist eine angedeutete menschliche Anatomie, aber sehr vereinfacht, sehr plump dargestellt. Was ziemlich gut dargestellt ist, ist die schwangere Gebärmutter und um die geht es ja auch.
Nun gehen viele Menschen davon aus, wenn sie so eine Schnitzerei sehen, dass das Sezieren von menschlichen Leichen im Zeitraum der Entstehung um das 17. und 18. Jahrhundert generell verboten war.
Die anatomische Zergliederung war nie verboten und sie hat sich mit der Gründung der Universitäten ab dem 14. Jahrhundert als Lehrmethode und Forschungsmethode etabliert. Und wir sind jetzt mit dieser Figur um 1700 in einer Zeit, in der jede Universität mit einer medizinischen Fakultät auch einen Anatomiesaal hatte, wo Leichen seziert wurden. Welche Leichen auf den Tisch kamen, das legten Regelungen des Landesherrn fest, das war gesetzlich festgelegt, war also eine vollkommen legale Sache.
Wem war es denn nun möglich, derartige Objekte zu fertigen?
Das waren Elfenbeindrechsler. Elfenbeindrechsler war ein spezieller Berufsstand. Unsere Figur stammt wohl aus der Nürnberger Gegend und wenn man hier in die Literatur schaut, findet man über 50 Elfenbeindrechsler allein der Familie Zick, die dort tätig waren. Also ein durchaus verbreiteter Beruf.
Kann man auch sagen, dass die Familie Zick die bekanntesten Hersteller solcher Schnitzereien waren.
Die Familie Zick, vor allem mit Stefan Zick, waren sicher die bekanntesten, die auch zwei Erkennungsmerkmale haben. Man sagt, dass die Kerbe über der Kniescheibe und der abgespreizte kleine Finger typisch sei für solche Figuren aus der Zickschen Werkstatt.
Inwieweit stellten nun diese Figuren, diese Schnitzereien, Prestigeobjekte für ihre Besitzer dar? Und worin lag die Faszination?
Der Blick in den menschlichen Körper fasziniert auch heute noch. Man denke nur an die Aufstellung Körperwelten, die heute auch enorme Besucherzahlen anzieht. Wann kann man schon mal hineinschauen? Man konnte damals zwar an öffentlichen Sektionen teilnehmen, aber die waren nicht häufig und nicht an jedem Ort zugänglich. Und damit war eine solche Elfenbeinfigur doch die Möglichkeit, einmal hineinzusehen in den menschlichen Körper und in diesem Fall sogar in den Körper einer Schwangeren, also das Wunder des im Verborgenen entstehenden Lebens vor Augen zu bekommen.
Existieren solche Schnitzereien nur aus Elfenbein oder sind auch Werke aus anderem Material, zum Beispiel Holz, vorhanden?
Anatomische Zergliederungsfiguren in dieser Größe und Feinheit sind mir nur aus Elfenbein bekannt.
Wie stehen Sie persönlich zum moralischen Konflikt um das Material Elfenbein?
Eine große Diskussion, aber Sie fragen nach meiner persönlichen Einstellung. Und da muss ich mich outen. Ich bin Enkelin eines Elfenbeinschnitzers. Ich bin mit Elfenbein aufgewachsen. Ich habe mit Elfenbeinzähnen als Kind schon gespielt. Für mich ist das ein moralisch völlig konfliktfreies Material.